SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Abend. Frieden schaffen ohne Waffen? Im SWR-Tagesgespräch sprechen wir über deutsche Rüstungsexporte. Außerdem, Bundesaußenministerin Baerbock wirbt in Indien für eine engere Zusammenarbeit. Und überfallen auf dem Schulweg im Ostalbkreis stirbt eine 14-Jährige. Zunächst nach Berlin. Die Bundesregierung will 35 Kampfjets des Typs F-35A aus den USA kaufen und damit die Tornado-Kampfflugzeuge ersetzen. Die dienen der sogenannten nuklearen Teilhabe, was heißen soll, dass deutsche Kampfflugzeuge im Fall der Fälle US-Atomwaffen abwerfen würden. 10 Milliarden Euro sind für den Kauf der Flugzeuge eingeplant. Aber wie immer bei großen Rüstungsgeschäften, ob es dabei bleibt, ist alles andere als sicher. Deshalb ist das Geschäft nicht nur ein großes Thema für die Verteidigungspolitiker, sondern auch für die Haushälter. Georg Schwarte aus Berlin.
Es gibt keine Krise und kein Krisentreffen. Das Bundesverteidigungsministerium hat am Mittag Berichte zurückgewiesen, nach denen es beim geplanten Kauf von F-35-Kampfjets als Nachfolger von dem überalterten Tornado organisatorische und logistische Probleme gebe. Zuvor war ein Schreiben aus dem Verteidigungsministerium an Mitglieder der Ampelkoalition aus dem Haushaltsausschuss bekannt geworden. In dem Brief, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, ist eine Risikobewertung für den geplanten rund 9,9 Milliarden teuren Kauf der Kampfjets enthalten. So wird darauf hingewiesen, dass sich der notwendige Umbau des Fliegerhorstes Büchel, wo die neuen Jets spätestens 2027 stationiert sein sollen, verzögern könnte und die Flugzeuge aufgrund technischer Nachfragen unter Umständen erst nur eine beschränkte Flugerlaubnis erhalten könnten. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, man sei bei dem Projekt genau dort, wo man zum jetzigen Stand sein könne und sehe weder, was Kosten noch Zulassung angehe, einen Stopp oder eine Verzögerung. Am Wochenende hatten Haushaltspolitiker von Union, SPD und FDP unter anderem die Verteidigungsministerin Lamprecht für die Probleme verantwortlich gemacht. Kanzler Scholz hat unterdessen erneut bestätigt, dass Deutschland den Kampfjet beschaffen werde. Zuvor hatte der Kanzler bereits erklärt, die ersten Lieferverträge sollten noch bis Ende des Jahres unterzeichnet sein.
Und wir bleiben bei Rüstungsfragen. Ein Jahr ist die Ampel nun im Amt. Da gibt es viele Punkte, an denen man Bilanz ziehen kann. Einer ist die Rüstungspolitik. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine wird allgemein ein mehr, mehr, mehr gefordert und das bitte schneller und egal was es koste, siehe F-35. Es wäre ein leichtes, dazu ein weiteres SWR-Tagesgespräch zu führen. Oder man kann mit jemandem wie Jürgen Gresslin sprechen, dem Vorsitzenden der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, kurz DFGVK. Der Freiburger ist vor allem für seinen Kampf gegen Gewehrexporte von Heckler und Koch bekannt, wird darüber hinaus aber auch gern als der prominenteste Rüstungsgegner Deutschlands bezeichnet oder auch als der hartnäckigste. Herr Gresslin, eigentlich war die Ampel ja mit dem Versprechen angetreten, die Rüstungsexporte zurückzufahren. Das hat nicht so wirklich geklappt. Aber wäre es denn wirklich eine Alternative gewesen, die Ukraine nicht zu unterstützen?
Das sind ja jetzt mehrere Aspekte. Erst einmal, die Ampel hatte natürlich, wenn man so will, das Pech, dass in ihre frühe Zeit die völkerrechtswidrige Intervention unter Wladimir Putin in der Ukraine stattgefunden hat und bis heute läuft und recht barbarisch vonstatten geht. Das heißt, alles, was wir in den Wahlprogrammen teilweise auch noch im Koalitionsvertrag finden als Ankündigung von Abrüstung, ist amortisiert. Wir leben jetzt in einer Zeit nie gekannter Militarisierung und Aufrüstung. Und die Frage, wie man hätte reagieren können, muss man natürlich sehr differenziert beantworten, nur nicht in 10 Sekunden. Aber man kann natürlich sagen, es gibt 2 Möglichkeiten, das, was im Moment läuft, unendlich Waffen in dieses Land zu pumpen. Oder man hätte mit der amerikanischen Friedensforscherin Erika Genovese antworten können, dass ziviler Widerstand wesentlich erfolgreicher ist in der Geschichte als militärischer.
Wie hätte der aussehen sollen?
Naja, verschiedenste Art und Weise. Erst einmal hätte man, wenn man gewollt hätte, die Russen einmarschieren lassen müssen. Man hätte dann auf ganzer Breite Streiks organisieren können und Verweigerungen. Und es hätte einen Nachteil und einen Vorteil. Der Nachteil ist eine Besatzungsmacht Russland, die mit Sicherheit sehr hart agiert. Hätte aber auf der anderen Seite die Möglichkeit geboten, diese immensen Opferzahlen, die ja weitgehend totgeschwiegen werden, man schätzt seitens amerikanischer Militär, Militärs 100.000 getötete ukrainische Soldaten bisher und 100.000 russische Soldaten plus geschätzt 40.000 Zivilistinnen. Das hätte man sich alles ersparen können.
Naja, alles vielleicht nicht, weil Sie haben es gesagt, die Russen hätten sicherlich ein hartes Regime geführt. Und wenn man sich ihnen verweigert, ein sibirisches Straflager hat in der Geschichte oft auch den Tod bedeutet.
Klar, und das ist ziviler Widerstand, ist, gebe ich Ihnen vollkommen recht, nie oder selten ohne Tote ausgegangen. Aber wir reden hier von Zahlen, also wenn wir es zusammenzählen, 240.000 getötete Menschen bis jetzt und zumindest in der Ostukraine und Teilen des Südostens der Ukraine weitgehende Zerstörung der Städte und Dörfer.
Mhm. Also Sie hätten für einen Gandhi-Stil geworben mit der Perspektive, den Konflikt, binnen welcher Zeit?
Zeitvorgaben kann es in beiden Fällen nicht geben, aber die Studie der Friedensforscherin Erika Genevieve, die Hunderte von Kriegen und Bürgerkriegen und Aufständen analysiert hat und einmalig ist weltweit, besagt klipp und klar, ziviler Widerstand ist in kürzerer Zeit erfolgreich und militärischer Widerstand ist längst nicht so erfolgreich und wesentlich opferreicher.
Wenn wir die Diskussion mal von der Ukraine weiterlösen, Sie haben damit ja schon angefangen, wie sieht Ihre Ampelbilanz dann aus, wenn wir auf Waffenexporte in andere Weltregionen schauen?
Katastrophal, in zweierlei Hinsicht. Zum einen hat die Ampelkoalition wieder unter Berücksichtigung des deutsch-französisch-spanischen Vertrages Waffenexporte in Krisen- und Kriegsregionen aufgenommen. Sie hat der Teilezulieferung für den Eurofighter nach Großbritannien zugestimmt. Und wir wissen, dass der Eurofighter in einer Stückzahl von 72 an Saudi-Arabien exportiert wurde und im Jemenkrieg wie auch das Vorgängermodell der Tornado völkerrechtswidrig auch gegen Zivilistinnen und Zivilisten eingesetzt wird.
Jetzt ist die Logik der internationalen Politik eine sehr spezielle Logik. Der Westen und Russland, China und die USA stehen ganz offensichtlich vor einem Rüstungswettlauf und auch Länder wie Indien, die Heimat Gandhis, rüsten weiter auf, weil sie sich alle gegenseitig misstrauen. Fromme Wünsche reichen da nicht, um dagegen anzugehen. Sehen Sie einen realpolitischen Weg, der zu einer weltweiten Abrüstung führen könnte?
Naja, so wie die Militärspirale bereits vor 7 Jahren in Gang gesetzt wurde, also das heißt, die letzten 7 Jahre haben wir laut SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, steigende Milliardenumsätze für die Waffenindustrie, für die Top 100 und immer auf Platz 1 bis 5 die bekannten 5 amerikanischen Großkonzerne, dann British Aerospace und dann kommt jetzt schon, und da haben Sie vollkommen recht, auf Platz 7 bis 11 kommen chinesische Konzerne. Und die haben auch wesentlich größere Zuwächse zu verbuchen als die amerikanischen Konzerne. Das heißt, wir steuern zielstrebig auf eine Weltauseinandersetzung oder auf eine Weltmarktauseinandersetzung zwischen den USA und China zu. Da ist diese russische Intervention in der Ukraine eigentlich nur ein Zwischenspiel. Ich würde mir wünschen, dass wir vom momentanen Primat des Krieges zu einem Primat des Friedens kommen und dass Friedensverhandlungen im Fall der Ukraine, aber auch bei den anderen 25 laufenden Kriegen, die wir nicht vergessen dürfen weltweit, wieder die Oberhand gewinnen, sodass wir die Wende herbeiführen, Zeitenwende im Sinne von Abrüstung und Entmilitarisierung.
Jürgen Gräßlin, der Vorsitzende der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, kurz DFGVK, im aufgezeichneten SWR-Tagesgespräch. Zumindest mit einem fast vergessenen Konflikt werden wir uns später noch beschäftigen. Seit Beginn des Ukraine-Krieges versuchen viele Länder, Russland auch mit nicht-militärischen Mitteln entgegenzutreten. Angeführt von der EU und den USA wurde eine um die andere Sanktionsrunde beschlossen. Heute nun ist das schon vor Monaten beschlossene EU-Embargo auf russisches Tankeröl in Kraft getreten, zusammen mit einem Preisdeckel auf russisches Öl, der zunächst noch recht hoch angesetzt ist, aber auf Drängen der Balten und Polen schon im Januar überprüft werden soll. Zwei Maßnahmen, die Russland treffen sollen, aber durch die innereuropäischen Meinungs- und Abhängigkeitsunterschiede alles andere als hart ausfallen, meint Holger Beckmann in seinem Kommentar.
Der Ölpreisdeckel gegen Russland, ein weiterer wuchtiger Schritt, um Putin im Ukraine-Krieg ökonomisch das Handwerk zu legen, so tönt es ja mehr oder weniger laut von der EU und von den G7-Staaten. Und das Ganze auch noch mit dem schönen Nebeneffekt, dass dies eine dämpfende Wirkung auf die Ölpreise weltweit habe. Davon profitierten auch die Schwellenländer. Jedenfalls hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen diesen Zusammenhang hergestellt. Nur ganz so einfach ist es wieder einmal und bedauerlicherweise doch nicht. Kurz gesagt, dieser Ölpreisdeckel ist ähnlich halbherzig, wie es schon das von der Europäischen Union auf den Weg gebrachte und ebenfalls ab heute geltende Importverbot für Öl aus Russland ist. Das gilt nämlich nur, wenn es per Schiff kommt und nicht aus der Pipeline. Da darf es weiterfließen, damit osteuropäische Staaten nicht doch auf einmal auf dem Trockenen sitzen, wie man es ja auch in Deutschland bei der Raffinerie Schwedt befürchtet hat. Der Preisdeckel von 60 US-Dollar pro Fass gilt nun ebenfalls nur für Russlandöl, das per Tanker über die Meere kommt. Für Pipelineöl von dort zahlt man in Europa also nötigenfalls auch mehr. Aus dem gleichen Grund. Es geht schließlich die Sorge um, ansonsten könnte Wladimir Putin den Ölhahn wohlmöglich komplett zudrehen, wie er das beim Gas ja schon gemacht hat. Das will im Moment natürlich niemand, weil wir ja schon mittendrin stecken in der Energiekrise und das Öl und das Tanken sind doch gerade irgendwie wieder so schön viel billiger geworden, relativ jedenfalls. Und das soll doch bitte schön so bleiben. Kann man so sehen, aber dann darf man bitte nicht ernsthaft erwarten, dass dieser Preisdeckel Wladimir Putin nennenswert schaden, geschweige denn seine Kriegskasse irgendwie leer laufen lassen würde. Das wird kaum gelingen. Dafür nämlich ist der Deckel mit 60 Dollar viel zu hoch angesetzt. Vergangene Woche wurde russisches Öl für etwa 65 Dollar gehandelt. Faktisch ist das ein ganz ähnliches Preisniveau. Anders wäre es gewesen, wenn man den Preisdeckel auf 30, höchstens vielleicht 40 Dollar gesetzt hätte. Dann wäre Putin in der Zwickmühle gewesen, weil so ein Preis zwar gerade noch seine Produktionskosten für die Ölförderung gedeckt, aber nur noch einen minimalen Gewinn abgeworfen hätte. Freilich wäre dann das Risiko hoch gewesen, dass es auf dem Weltmarkt wegen ausbleibender russischer Mengen auf einmal viel weniger Öl gegeben hätte, was den Preis dafür insgesamt nach oben treiben würde, aber wie gesagt, das will ja niemand wirklich. Besser offenbar, man tut deshalb nur so, als tue man etwas gegen den russischen Aggressor und hält sich selbst doch irgendwie weitgehend schadlos. Motto: Am besten der Preisdeckel verpufft, dann bleibt der Ölpreis, wo er ist, und alle sind mehr oder weniger zufrieden. Ja, nur, dass Putin den Ölhahn trotzdem zudrehen könnte für Europa, weil er sich schlicht und einfach provoziert fühlt. Das ist keineswegs ausgeschlossen, rational handelt der Mann bekanntlich nicht. Dann verkauft er sein Öl stattdessen mit schönen Gewinnen nach China oder nach Indien, wo man sich freuen dürfte, weil es ja immer noch billiger ist als auf dem Weltmarkt, wo der Preis nach oben schießt. In Europa wird man sich nicht freuen, dann werden Öl und Tanken nämlich trotz Ölpreisdeckel wieder richtig teuer. Aber man muss ja nicht gleich mit dem Schlimmsten rechnen, oder?
Der Kommentar von Holger Beckmann. Unter anderem auch ums Öl geht es beim Besuch von Bundesaußenministerin Baerbock in Indien. Neben Klimaschutz und wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Indien kommt der Preisverfall beim russischen Öl nämlich sehr entgegen. An Sanktionen gegen Russland will man sich dort nicht beteiligen und kauft stattdessen gern und in steigenden Mengen billiges Öl in Russland ein. Keine leichte Mission also für die Außenministerin, die das bald bevölkerungsreichste Land der Erde gern in die Koalition gegen Russland einbinden würde, ebenso wie sie den Subkontinent gern zu mehr Klimaschutz bewegen will und. Kai Küstner berichtet über Baerbocks Tag in Neu-Delhi.
Annalena Baerbocks erster Besuch in Neu-Delhi begann mit einer Huldigung. Barfuß und mit roten Rosenblütenblättern in den Händen trat die deutsche Außenministerin an jene Gedenkstätte heran, die dem im Jahr 1948 an genau dieser Stelle ermordeten Friedens- und Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi gewidmet ist. Es ist ein fast schon erstaunlich ruhiger, friedlicher Ort inmitten der sonst so lauten, trubeligen 21-Millionen-Metropole. Klanglich begleitet wird Annalena Baerbock nur vom Zwitschern der Vögel und dem Klicken der Kameras. Dass die grünen Politikerin ihren Antrittsbesuch mit einer tiefen Verneigung vor dem indischen Nationalhelden einleitet, ist auch eine Verbeugung vor jenem Land, das weltpolitisch immer bedeutender wird. Und für Deutschland als Partner ebenfalls. Nach dem Treffen mit ihrem indischen Amtskollegen Jay Shankar bekundete die Grünen-Politikerin jedenfalls, dass
es sich für mich gar nicht nach einem ersten Besuch anfühlt, sondern eher, als würde man einen guten Freund besuchen.
Doch auch das Gefühl des Willkommenseins und die Betonung von Seiten Baerbocks, dass Deutschland und Indien die gleichen Werte teilten, kann eins nicht überdecken. Im Umgang mit Russland sind Deutschland und Europa auf der einen und Indien auf der anderen Seite derzeit in entgegengesetzten Richtungen unterwegs. Kauft doch Neu-Delhi in größerem Stil vergünstigtes russisches Öl als zuvor. Außenminister Jay Shankar muss bereits lächeln, als ihn die deutschen Journalisten danach fragen. Er kennt den Vorwurf.
The European Union.
Zwischen dem 24. Februar und dem 17. November hat die Europäische Union mehr fossile Energie aus Russland importiert als die nächsten 10 Länder zusammengerechnet.
The next 10 countries combined.
Wehrt sich der indische Außenminister und stellt damit klar, dass sich sein Land nicht vorschreiben lassen will und wird, wie es mit Russland umzugehen habe. Was die deutsche Außenministerin auch gar nicht erst versucht. Beide betonen, wie sehr sie eine engere Zusammenarbeit auch und gerade im indopazifischen Raum wünschen. Womit man schnell bei China ist, das Indien als Rivalen betrachtet. Ob Deutschland denn vorhabe, was ein nicht so fernliegender Gedanke ist, aus Indien einen Ersatzpartner für China zu machen, wird Annalena Baerbock gefragt.
Nein, ist die kurze Antwort auf Ersatzpartner, weil Indien war schon immer Partner für Deutschland und auch Partner für die Europäische Union. Aber diese Partnerschaft, die wollen wir weiter vertiefen und wollen wir weiter ausbauen.
Engere Zusammenarbeit also schon, nicht nur mit Blick auf China. Auch beim Klimaschutz, beim Ausbau der Erneuerbaren will Deutschland noch intensiver mit Indien kooperieren. Und die beiden unterzeichneten in Delhi eine sogenannte Migrations- und Mobilitätspartnerschaft, die es Fachkräften oder Auszubildenden erleichtern soll, nach Deutschland zu kommen. Ziel ist es auch, die bisweilen elendlangen Wartezeiten für ein deutsches Visum zu verkürzen.
Und nun zum fast vergessenen Konflikt. In Syrien tobt seit mehr als 10 Jahren ein Bürgerkrieg, in dem nach UN-Schätzungen mehr als 300.000 Zivilisten getötet wurden. Millionen sind geflohen. Die geblieben sind, werden im Norden von der Türkei beschossen und im von Assad kontrollierten Gebiet erleben sie eine schwere Wirtschaftskrise. Was wohl dazu geführt hat, dass es gestern in einer Gegend, die bisher als absolut Assad-treu galt, zu Demonstrationen kam, in deren Folge auch der Sitz des lokalen Gouverneurs in Brand gesetzt wurde. Unsere Korrespondentin Anna Osius beobachtet die Situation. Frau Osius, was war das gestern? So etwas wie eine kleine Hungerrebellion oder droht Assad da doch mehr?
Ja, für mich sah das tatsächlich wie so eine Art Hungerrebellion aus. Also die Lage da im Süden Syriens in der Provinz Weida ist tatsächlich eskaliert gestern. Mehrere Dutzend Demonstranten haben da gegen die schlechten Lebensbedingungen und die schwierige wirtschaftliche Lage im Land in ihrer Region protestiert. Sie forderten lautstark den Sturz des syrischen Machthabers Assad und sie haben es angesprochen, Teile des Gouverneurssitzes haben dann eben auch gebrannt. Und das waren tatsächlich recht ungewöhnliche Proteste, die uns auch überrascht haben, weil gerade der Süden Syriens ist eigentlich fest in der Hand des syrischen Präsidenten Assad. Die Gegend dort ist mehrheitlich von Drusen bewohnt in dieser Provinz und die waren eigentlich bislang darauf bedacht, nicht in diesen syrischen Bürgerkrieg mit reingezogen zu werden. Aber mittlerweile ist eben die Lebenssituation in Syrien offenbar so schwierig geworden, dass es selbst dort zu Protesten kommt. Die Sicherheitskräfte haben das natürlich nicht zugelassen. Sie haben scharf geschossen mit scharfer Munition. Mehrere Menschen sind dabei gestorben, zahlreiche wurden verletzt.
Also unter der Oberfläche scheint es also zu brodeln, aber das ist nichts, was Assad wirklich gefährlich werden kann?
Nein, danach sieht es zumindest nicht aus. Also ich glaube, er sitzt nach wie vor recht fest im Sattel, einfach weil seine Sicherheitstruppen stärker sind als die verzweifelten Demonstranten dort, Einzelner, die sich trauen, auf die Straße zu gehen. Und das zeigt ja auch, wie verzweifelt müssen Menschen eigentlich überhaupt sein, um angesichts dieser gefährlichen Lage trotzdem zu wagen, auf die Straße zu gehen und den Sturz des Diktators zu fordern. Also das zeigt wirklich, wie schwierig die humanitäre Lage im Land momentan ist.
Ja, wie sieht es da im Syrien Assads im Moment aus? Die Hälfte der Bevölkerung sei auf humanitäre Hilfe angewiesen, heißt es. Aber was heißt das konkret?
Ja, also die Lage ist tatsächlich in ganz Syrien mehr als schwierig. Wir schauen ja oft nur auf den Norden, also da, wo viele Binnenflüchtlinge in Zelten hausen, in wirklich katastrophaler Situation. Und jetzt steht eben wieder ein neuer, schwerer Winter bevor. Das ist eine extreme Situation dort. Aber in ganz Syrien, muss man sagen, ist die Lage sehr angespannt. Hilfsorganisationen sprechen tatsächlich momentan von der schlimmsten humanitären Krise seit Beginn des Konfliktes vor über 10 Jahren. Und das liegt einfach daran, dass mehr als 10 Jahre Krieg dieses Land wirtschaftlich ausgelaugt haben. Es gibt eine schwere Wirtschaftskrise im ganzen Land und das wirkt sich natürlich unmittelbar auf die Lebenssituation der Menschen aus. Die Versorgung mit Lebensmitteln, mit Gütern des täglichen Bedarfs gilt als sehr unzureichend. Hilfsorganisationen sprechen eben davon, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen ist. Das sind tatsächlich mehr als 14 Millionen Menschen und das betrifft eben alle Teile Syriens.
Jetzt sprechen wir immer von Hilfsorganisationen. Wer leistet denn diese Hilfe?
Die Hilfe kommt einerseits von den Vereinten Nationen und eben von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, privaten Hilfsorganisationen vor Ort. Aber das große Problem ist natürlich, überhaupt Zugang zum Land zu erhalten, reinzukommen nach Syrien. Syrien zerfällt zwar politisch in verschiedene Einflusszonen, aber natürlich ist das ganze Land von dieser humanitären Krise erfasst. Deshalb ist beispielsweise das Welternährungsprogramm auch landesweit aktiv. Und dort werden beispielsweise Lebensmittel wie Reis, Erbsen, Weizen, Öl, sowas wird verteilt. Auch Schulmahlzeiten werden angeboten für die Kinder. Und wichtig ist natürlich auch die Hilfe in den Ländern drumherum, denn die meisten syrischen Flüchtlinge sind ja beispielsweise in den Libanon geflohen. Auch in Jordanien gibt es eine große syrische Gemeinschaft und auch die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen dort wird durchaus mit deutschen Steuergeldern unterstützt.
Und was ist mit den Assad-Unterstützern Russland und Iran?
Tja, die stehen nach wie vor an Assads Seite.
Unterstützen die auch die Bevölkerung? Die hätten doch leichten Zugang.
Die haben leichten Zugang, aber die haben momentan natürlich vor allem eigene Probleme im Land. Also Iran hat mit den Aufständen im eigenen Land gut zu tun und Russland gilt durch den Ukraine-Konflikt international durchaus als geschwächt. Eigentlich kontrolliert Russland ja den Luftraum, zumindest von Teilen Syriens. Aber momentan sieht man das ganz gut an dem Konflikt im Norden mit der Türkei. Die Türkei zeigt sich relativ unbeeindruckt davon. Sie plant ja eine große Offensive im Norden und das, obwohl ja die Türkei und Russland eigentlich im Syrienkrieg Gegenspieler sind. Und Erdogan hat jetzt auch durchblicken lassen, dass man durchaus Gespräche mit Assad aufnehmen könnte. Und das zeigt ja mit erschreckender Deutlichkeit, was da gerade vor sich geht, nämlich wie an einer Art Wiederhoffähigmachung von Assad gearbeitet wird. Der Libanon schickt gerade reihenweise syrische Flüchtlinge zurück nach Syrien. Und obwohl es zuerst geheißen hatte, dass das alles eine freiwillige Rückkehr und den Rückkehrern würde auch nichts drohen, hören wir jetzt durchaus von Verhaftungen von eben diesen Rückkehrern. Sobald man sich wieder auf syrischem Boden befindet, ist man der Willkür und der Grausamkeit des Assad-Regimes ausgesetzt. Die Foltergefängnisse sind berüchtigt und davor haben natürlich viele syrische Flüchtlinge Angst, auch viele syrische Flüchtlinge in Deutschland.
Unsere Korrespondentin Anna Osius. Und zum Schluss noch eine mehr als traurige Nachricht aus Baden-Württemberg. Heute Morgen, 7.30 Uhr, in einem Wohngebiet in der kleinen Gemeinde Oberkirchberg bei Ulm. 2 Mädchen, 13 und 14, sind auf dem Weg zur Schule, werden plötzlich angegriffen, schwer verletzt. Eines der Mädchen ist nun gestorben. Maja Nötzl.
Der Grund für die Tat ist weiterhin völlig unklar. Die Polizei hat zwar eine Erklärung angekündigt, noch für heute, doch bisher hat sie nur wenige Fakten der Tat bestätigt. Klar ist, 2 13- und 14-jährige Mädchen waren heute früh im kleinen Örtchen Oberkirchberg nahe Ulm zu Fuß auf dem Weg zum Bus, als sie wohl völlig überraschend von einem Mann angegriffen werden. Ein Anwohner, Michael Lindner, bekommt die Tat mit und eilt heraus. Er schildert seine Erlebnisse.
Ich war heute Morgen draußen beim Rauchen. Da ist mein Sohn los in die Schule. Da war gerade über die Ampel, da habe ich komische Geräusche gehört, da bin ich gucken gegangen. Und da lag dort schon das Mädchen blutend am Boden mit einer riesen Stichwunde im Bauch. Ein zweites war der Verletzung unterhalb der Brust, auch Stichwunde. War total aufgelöst und habe erst gar nicht realisiert, was los ist. Und dann war schon einer von der Feuerwehr da und hat erste Hilfe geleistet.
Die beiden Mädchen kommen in ein Krankenhaus, die 14-Jährige stirbt. Der mutmaßliche Täter hat sich nach dem Angriff in ein Haus geflüchtet. Dort hat ihn die Polizei aufgegriffen. 2 weitere Männer haben die Einsatzkräfte ebenfalls mitgenommen, um sie zu befragen. In dem Haus, in dem der mutmaßliche Täter aufgegriffen wurde, hat die Gemeinde Geflüchtete untergebracht. Ob der Mann dort selbst wohnte, ist derzeit noch unklar. Im Ort herrscht Entsetzen über die Tat, Bürgermeister Michael Häusler.
Zunächst steht man natürlich mal unter Schock, wie das wahrscheinlich jedem gehen würde, wenn er von so einer schrecklichen Tat erfährt. Als Familienvater denkt man dann natürlich dann auch gleich an die Familien natürlich dann auch mit dem, was wir können, zu helfen und zur Verfügung zu stehen. Zunächst mal natürlich als Ansprechpartner. Das, denke ich, ist in der Situation am wichtigsten zu wissen, dass man nicht alleine ist.
Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Kurz nach der Tat wurde außerdem in einer nahegelegenen Grundschule noch veranlasst, dass die Schülerinnen und Schüler alle abgeholt werden. Das sei aber eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen, sagte Direktorin dem SWR, da man ja in der Früh noch nicht gewusst habe, wie lange der Polizeieinsatz dauern würde. Einen Amok-Alarm hatte es nicht gegeben.